Deutschlandfunk Kultur Summer Edition mit Corbinian Frenzel.
Herzlich willkommen und schönen guten Tag. Das ist die letzte Ausgabe der Summer Edition. Ein Thema, ein Gast haben wir uns vorgenommen im August. Die Wahlen zuerst in Sachsen und Thüringen, dann in Brandenburg. Das ist unser Thema heute. Wir sprechen darüber mit einem Mann, der erst vor kurzem vollkommen zu Recht als Soziologe der Stunde bezeichnet wurde. Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Frenzel.
Wenn dieses Gespräch im Radio läuft, sind wir einen Tag vor den ersten beiden Landtagswahlen Thüringen und Sachsen. Wir zeichnen es Anfang der Woche auf. Das sei erwähnt in diesen verrückten Zeiten. Steffen Mau, wir versuchen ein bisschen zu erklären, und da bin ich schon bei Ihrem aktuellen Buchtitel, Warum der Osten anders bleibt, ungleich vereint, ist der Haupttitel des Buches. Aber darf ich den gebürtigen Rostocker erstmal etwas fragen? Diese Verkürzung auf Wahlen in Ostdeutschland, funktioniert das eigentlich für jemanden, der quasi von der Küste kommt, wenn es eigentlich um Gebiete geht, die an Bayern grenzen?
Da ist ja jetzt ein bisschen so ein Deutungskampf entbrannt, ne? Dass manche sagen, man darf nicht von Ostwahlen sprechen, weil das sehr unterschiedlich ist, und andere sagen wiederum, und dazu gehöre ich, es gibt doch markante unterschiedliche Muster in Ost und West, die man vielleicht auch mit dieser Unterscheidung sichtbar machen kann, ne? Wenn man jetzt nur auf Bundesländerebene argumentiert und sagt, ja, in Brandenburg ist jetzt die SPD an der Macht und in Thüringen die Linken und in Sachsen die CDU, dann verwischt das eigentlich eine dahinterliegende Gemeinsamkeit, die vielleicht notwendig ist, um richtig zu erkennen, was da eigentlich los ist. Aber trotzdem, es gibt eine interne ostdeutsche Diversität, die zwischen den Bundesländern, aber auch Stadt-Land-Gefälle und im Westen natürlich auch. Und es gibt manchmal, ich bin ja Rostocker, und der NDR ist im Prinzip ja der einzige Sender, der Ost-West-Bundesland übergreifend agiert.
Stimmt,
und das sagen mir manchmal Leute, also auch meine Mutter und andere, und so, wir kennen uns ja unglaublich gut aus, weil wir eben auch die ganzen Sachen aus Schleswig-Holstein und aus Hamburg immer mitgucken, und das hätte so einen Vereinigungseffekt, und das ist natürlich mit dem MDR zum Beispiel nicht der Fall.
Tja, da würde ich an dieser Stelle sagen, gut, dass es so bundesweite Programme wie Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk gibt.
Absolut, das wollte ich eigentlich durch die Hintertür zu erkennen.
Aber schöne Grüße auch an die Kollegen vom NDR. Also Sie würden jetzt nicht sagen, und damit zitiere ich auch einen sehr erfolgreichen Buchtitel, Der Osten, eine westdeutsche Erfindung?
Nein, das würde ich nicht sagen. Also der Osten ist schon unterschiedlich, wenn man jetzt sagt, das ist nur durch Narrative oder durch öffentliche Diskurse oder Projektionen erzeugt und dahinter steckt nichts an Substanz, dann glaube ich, würde man einer falschen These aufsitzen, und ich wende mich in meinem Buch ja letztendlich auch ein Stück weit gegen diese These und sage, ja, wenn jetzt ein Literaturwissenschaftler das beobachtet, dann sind vielleicht Diskurse das Erste, was herangeht. Ich bin Soziologe, ich muss mich auch für Sozialstrukturen, ich muss mich für politische Kultur interessieren, vielleicht auch für Demografie, also Bevölkerungsentwicklung. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann sieht man doch sehr fundamentale Unterschiede zwischen Ost und West, die uns oft nicht so richtig bewusst gewesen sind und die uns vielleicht auch zu der falschen Annahme verleitet haben, dass sich der Osten irgendwie auflöst oder dem Westen verähnlicht. Denn ich würde sagen, es gibt stabile Unterschiede, und es wäre möglicherweise sogar auch überraschend, wenn es die nicht geben würde. Also wenn ich mir jetzt England angucke, Nord- und Südengland oder auch zu Wales oder Schottland, riesige, sehr stabile regionale Differenzen zwischen Nord- und Süditalien oder mit dem Auto durch die USA fahren. Also da gibt es Prägungen, die sind zum Teil hunderte Jahre alt und die setzen sich fest. Und so wird das in gewisser Weise auch im Ost-West-Verhältnis sein, haben wir auch bei den Bundesländern. Ich meine, das Saarland ist 1957 der Bundesrepublik beigetreten, eigentlich ähnlich wie die DDR. Mhm.
Über denselben Artikel.
Und hat auch noch, wenn man so soziale Indikatoren anguckt, durchaus eine Eigenständigkeit, die ihn jetzt von Rheinland-Pfalz, an den es grenzt, ein Stück weit unterscheidet.
Mhm. Ja, das ist in jedem Fall interessant, aber führt mich letztendlich zu der Frage, ob dann eines der wichtigsten Zitate der Wendezeit, nämlich von Willy Brandt, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört, vielleicht zumindest neu interpretiert werden muss?
Ja, würde ich schon sagen. Das hat uns ein Stück weit auf vielleicht eine falsche Interpretationsbahn gebracht, weil wir eigentlich dachten, ja, wenn jetzt die Mauer abgeräumt ist und sich Deutschland irgendwie wieder vereinigt, dann ist eigentlich die Sache schon erledigt. Das ist so ein organisches Zusammenwachsen. Es gibt so was wie so eine Hintergrundgemeinschaft, die sich dann vollständig entfalten kann. Aber wenn man genauer hinguckt, sieht man eben, das schon auch schon vor der Gründung der DDR, also in der Weimarer Republik, im Dritten Reich, durchaus Ost-West-Unterschiede bestanden. Manche ziehen die noch weiter nach hinten, Ausdehnung des Römischen Reiches, auch die Spaltung zwischen Katholizismus und Protestantismus in Deutschland. Also gibt ja Historiker, die wirklich so lange Linien auch ziehen. Und dann die 40 Jahre Trennung, DDR und Bundesrepublik. Aber auch danach ist nicht alles vereinheitlicht. Wenn man sich die Geschichte nach 1989, 90 anguckt, waren die Unterschiede gravierend. Wir hatten Anfang der 90er Jahre einen Wirtschaftsboom in Westdeutschland durch die Öffnung der osteuropäischen Märkte. Riesige Nachfrage, die man kaum bedienen konnte. Also wirklich ein enormes Wachstum und zeitgleich eben über viele Jahre eine Deindustrialisierung, Massenarbeitslosigkeit, wirklich so ein ökonomisches Abrutschen des Ostens. Also man muss sozusagen diese historische Phase deutlich ausdehnen und dann kommt man eben darauf, dass sich auch in der Nachwendephase noch Unterschiede herausgebildet haben, die heute noch relevant sind.
Mhm. Es ist ja aber etwas, bei dem man immer davon ausging, das ist ein Übergangsprozess. Es gibt dafür diesen schönen Begriff, der, glaube ich, für Soziologen geläufiger ist als im Allgemeinen, der Transformation. Also man ist an einem Punkt, es ist hart zwischendurch, es ist schwierig. Wir haben es ja gesehen in Ostdeutschland, jetzt verwende ich den Begriff auch mal so, mit ganz vielen Verwerfungen auch in den Biografien, Arbeitslosigkeit, Massenarbeitslosigkeit. Ich glaube, ich habe bei Ihnen gelernt, 80% der Familien in Ostdeutschland haben die Erfahrung von Arbeitslosigkeit gemacht in dieser Phase. Aber man hatte ja immer, das war zumindest das, was mitschwang, das Gefühl, das ist ein Prozess, der ist irgendwann abgeschlossen und dann, ich verkürze mal, und dann ist gut.
Ja, man hat immer gedacht, das ist sowas wie so ein Tal der Tränen, ne? Durch das muss man durchschreiten und dann kommt man irgendwie so in Richtung Westen. Manche haben auch gesagt, okay, das ist jetzt eine notwendige Disruption einer planwirtschaftlichen Ökonomie in Richtung einer marktwirtschaftlichen, dann kommen die ganzen Institutionen, Rechtsstaat und Demokratie, die werden da eingepflanzt, das Grundgesetz weitet sich sozusagen räumlich aus und dann ist eigentlich alles erledigt, ne? Wenn dann die Arbeitslosigkeit sinkt und sie ist ja jetzt gesunken, fast auf Westniveau, dann steigt auch die Lebenszufriedenheit, auch die ist gestiegen. Es gibt keine so großen Unterschiede zwischen Ost und West mehr. Dann gibt es auch Angleichung der Löhne und der Produktivität und dann ist die Sache eigentlich erledigt. Und ja, wenn man so ein bisschen genauer sich das eigentlich überlegt, auch als Soziologe natürlich, als jemand, der sich professionsmäßig mit Gesellschaftsentwicklung beschäftigt, dann sieht man, dass doch sehr lange Nachwirkungen gibt. Ich nutze manchmal diesen Begriff der kulturellen Persistenz, ist natürlich ein bisschen fachlich, aber das ist die Vorstellung, dass es im Prinzip so etwas wie eine Verdauerung auch von Kultur, von Lebensweisen, von Mentalitäten geben kann. Die verschwinden nicht einfach. Und die ursprüngliche Annahme war eigentlich, wenn sich die ganzen institutionellen Rahmenbedingungen angleichen und wenn die Ökonomie jetzt ein bisschen besser aufgestellt ist, dann wird sich alles andere sozusagen im Nachzug dann irgendwie auch angleichen. Und das ist nicht der Fall, sondern wir haben eben eine große Prägekraft dieser kulturellen Muster, auch der politischen Kultur.
Und jetzt stehen wir am Vorabend dieser wichtigen Landtagswahlen und sehen schon dank Umfragen, dass sich da möglicherweise sehr viel bewegen wird in diesem Parteiensystem. Steffen Mau ist heute unser Gast in der Summer Edition hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir werden uns das gleich genauer anschauen und dann immer wieder auch genau auf diese Unterschiede, die Sie da konstatieren, schauen, auch Perspektiven aufmachen, die Sie nämlich aufmachen, wie man aus dem Blues ein wenig herauskommen kann. Steffen Mau, herzlich willkommen und ich sage herzlich willkommen an alle, die uns heute zuhören, sei es im Radio oder sei es auch via Podcast. Schönen guten Tag. Viele reiben sich mit Blick auf die Umfragen die Augen. AfD, eine Partei, die die Chance hat, stärkste Kraft zu werden, in dem einen Land mehr als in dem anderen. Es gibt die neue Kraft, das Bündnis Sarah Wagenknecht, die aus dem Stand wahrscheinlich zweistellig sein wird. Wenn man beides zusammen addiert in den Umfragen, sieht man häufig AfD, BSW nahe oder vielleicht sogar über der absoluten Mehrheit. Würden Sie sagen, die Ostdeutschen verschrotten da gerade das alte Parteiensystem oder noch präziser das westdeutsche Parteiensystem?
Ja, in gewisser Weise ja. Und das ist auch wiederum erklärungsbedürftig, weil wir ja lange davon ausgehen mussten, gut, in den 90er Jahren, da hat die CDU wahnsinnige Erfolge gefeiert in Sachsen und auch
König
in Thüringen.
Kurt.
Ja, König Kurt oder Vogel, auch sozusagen über viele Wahlperioden immer wieder sehr, sehr große Mehrheiten, zum Teil sogar über 50% eingefahren. Der Norden war ein bisschen sozialdemokratischer, also Brandenburg und Mecklenburg.
Aber auch Manfred Stolpe hatte absolute Mehrheiten.
Ja, und dann hat man gedacht, okay, es gibt eigentlich eine Besonderheit im Osten und das ist sozusagen die SED-Nachfolgepartei PDS. Und dann hatten wir Anfang der Nullerjahre, 2003, 2004, hat sich dann Gesamtdeutsch Die Linke etabliert und die ist auch in bundesdeutsche, westdeutsche Landtage hineingekommen. Da haben wir eigentlich gesagt, diese Besonderheit, Ostdeutschland ist eigentlich verschwunden. Jetzt gleicht sich das Parteiensystem an. Und jetzt sehen wir bei dieser Wahl, aber auch schon bei der Europawahl im Juni, dass sich doch da offensichtlich ein anderes Parteiensystem entwickelt. Also die Ampelparteien sind eigentlich marginalisiert. In Brandenburg natürlich, die SPD spielt noch eine Rolle, aber die sonst in Thüringen und Sachsen ist sie nach den Umfragen sehr klein. Grüne und FDP auch sehr randständig. Die Grünen werden vielleicht eben nicht in die Landtage hineinkommen. Und wir haben das BSW, das auch nach den Umfragen im Osten immer doppelt so groß ist, oder mehr als doppelt so groß als im Westen. Da bei der Europawahl in keinem westlichen Bundesland über 5%, im Osten immer zweistellig. Und dann natürlich die AfD um die 30%. Im Westen haben wir jetzt auch Umfragen, mal 12, mal 14, mal 15%. Und wir haben natürlich noch die Linkspartei, aber die auch vielleicht noch in Thüringen eine Rolle spielt, aber sonst eigentlich nicht so maßgeblich. Aber prinzipiell, wenn das so bleibt bei diesen Zahlen, dann hätten wir schon doch eine Auseinanderbewegung dieser Parteiensysteme, wie wir sie in den vergangenen 34 Jahren nicht hatten. Und das finde ich ist schon bemerkenswert. Und da muss man sich fragen, woran liegt das? Haben sich die Ostdeutschen jetzt nach 3 Jahrzehnten plötzlich umentschieden und gesagt, wir wollen jetzt doch irgendwie autoritäre Parteien wählen? Und ich würde sagen, wir hatten in gewisser Weise so eine Chimäre, die da existierte. Ne? Wir haben gesehen, da sind Wahlergebnisse, aber unter diesem Wahlergebnis lagen völlig andere soziale Strukturen, lagen völlig andere politische Kulturen. Die Parteien sind nicht so gut eingewurzelt. Ne? Wenn man sich die Mitglieder der SPD oder der CDU anguckt, sehr, sehr wenig. Neulich gehört, irgendwie in Brandenburg gibt es so viele CDU-Mitglieder wie in ganz Paderborn. Ne? Also das sind ja riesige Unterschiede. Und das sind natürlich Dinge, die dann dazu führen, dass dieses Parteiensystem auch sehr beweglich ist. Also dass die Wählerschaften auch nicht so gebunden sind. Es sind eben keine eingefrorenen Landschaften, wo mal Leute mal auf die eine Seite und andere gehen, nur ein paar und die meisten bleiben, wo sie sind. Sondern es gibt auch eine große Ansprechbarkeit über Stimmung, über Emotionalisierung, aber natürlich auch über Ressentiment.
Aber das würde ja bedeuten, dass das letztendlich auch bei Wahlen beispielsweise in 5 Jahren schon wieder in eine ganz andere Richtung ausschlagen könnte? Ich frage das mit so einem kleinen Zweifel, denn wir sehen ja doch eine gewisse Verfestigung gerade der AfD und vielleicht sogar auch eine Verfestigung dort, wo Sie gerade beschrieben haben, wo es die anderen Parteien nicht geschaffen haben. Also in dem, was man so gemeinhin vielleicht Zivilgesellschaft nennt.
Ja, die sind im Prinzip in diese Lücke reingegangen. Das würde ich auch sagen. Und das sieht man ja auch, dass die AfD eine Partei vor Ort ist. Da, wo sie jetzt in politische Verantwortung geraten ist, da ist sie nicht erfolgreich. Und sie haben auch nicht so wahnsinnig charismatische Persönlichkeiten, die jetzt irgendwie anziehen, wie man das in Italien oder in Frankreich oder in den USA sehen konnte. Sondern sie haben ganz häufig über Arbeit vor Ort sich da irgendwie einen Platz erkämpft und sind Teil der politischen Kultur geworden, aber auch Teil der Zivilgesellschaft. Und ja, letzten Endes gibt es sowas wie so eine Volksparteiisierung der AfD über die Zeit. Nicht überall, aber doch in kleineren Kommunen, in Kleinstädten, Mittelstädten.
Warum gelingt das der AfD, was den anderen Parteien, die ja auch wirklich Zeit hatten, die ja an den Schalthebeln saßen, die in einflussreichen Positionen waren, die starke westdeutsche Strukturen hatten, die dann auch querfinanzieren konnten, warum ist denen das nicht gelungen? Weil sie nicht
Die haben das nicht so verstanden, dass sie auch als Mitgliederparteien existieren müssen. Ich glaube, da gab es schon Bemühungen, das da stärker zu rekrutieren. Aber man hat das nicht nachdrücklich genug gemacht. Und ich glaube, die Erfolge der AfD heute sind nicht zu erklären ohne die 90er Jahre, wo eigentlich dieser vorpolitische Raum in Ostdeutschland ein Vakuum war. Das war unbesetzt. Die Vereinsstruktur gab es nicht, wie es im Westen sie gibt. Ne? Also die Zivilgesellschaft gab es ja in der DDR nicht und da sind dann auch viele Leute, auch nicht umsonst, eben aus dem Westen reingegangen, weil die gesehen haben, wir können da Dinge machen, die wir woanders nicht machen können. Wenn wir das in Hildesheim machen, dann kriegen wir relativ schnell einen auf den Deckel.
Also Sie meinen beispielsweise Rechtsradikale?
Die haben dann da gesiedelt und eigentlich diese Unterstrukturen, auf denen die AfD dann aufbauen konnte, schon geschaffen. Über eine relativ lange Zeit, das sind ja fast 30 Jahre, wo das stattgefunden hat. Und dadurch ist die AfD vor Ort eben zu einer Partei Mit Ansprechbarkeit, mit Vorortpräsenz, mit auch Mitgliedschaften in der Industrie- und Handelskammer, im Feuerwehrverein und so weiter geworden und damit auch ein Stück weit entdämonisiert worden. Ne? Also diese Rede von der Brandmauer, die funktioniert sozial nicht so wahnsinnig gut, wenn ein Drittel der Leute diese Partei wählen. Sie haben ja auch bezogen auf die Bevölkerung doppelt so viele Mitglieder im Osten wie im Westen. Also es ist wirklich die einzige Partei, wo das der Fall ist. Und von da würde ich schon sagen, die ist irgendwie eine andere Kategorie, ne? Die hat es erfolgreich geschafft. Bündnis Sahra Wagenknecht ist wieder anders. Da würde ich das für beweglicher halten, weil man da eben sehen kann, da gibt es keine Mitgliederunterstruktur, sondern da gibt es wirklich nur diese Wahlkampfplattform mit der Zentrierung um eine Person und mit auch Sponsorengeldern, Unterstützern, die da irgendwie mitmachen und auch eine Art von Selbstverpflichtung des Personals in der zweiten und dritten Reihe, erstmal das zu machen, was die Parteivorsitzende gerne möchte. Die hat ja auch schon angekündigt, sich dann in Koalitionsverhandlungen einzuschalten, was eigentlich völlig übergriffig und atypisch ist, ne? Weil man sagt, das müssen die Akteure vor Ort entscheiden. Und die baut das nicht auf, deswegen würde ich sagen, da ist viel mehr Bewegung drin. Ne? Also da könnte es so sein, dass in 3-4 Jahren, also wenn Sahra Wagenknecht mal ausfällt oder in der Partei es mehr rumpelt, und das wird sehr stark rumpeln nach diesen Wahlen, dass da auch noch Veränderungen und Verschiebungen möglich sind. Bei der AfD würde ich sagen, ist das ein Stück weit stabiler.
Würden Sie denn sagen, das wäre ja so ein klassisches Erklärmuster gewesen und wir hatten ja auch bei anderen Landtagswahlen, jetzt nicht nur in Ostdeutschland, auch immer mal wieder so Zwischenerfolge, noch bevor es die AfD gab, von Parteien wie den Republikanern, der DVU, wo das ganz klare Erklärmuster war, es sind Protestwahlen. Kann man dieses Erklärmuster eigentlich noch anwenden auf das, was jetzt in Thüringen und Sachsen und dann später in Brandenburg stattfinden wird?
Ja, so aus der Forschung weiß man, es gibt einen beachtlichen Teil von Leuten, die wirklich auch ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild teilen, die sich auch nicht von neofaschistischem Vokabular abschrecken lassen, auch nicht von solchen problematischen Führungsfiguren wie Björn Höcke. Das gibt es, aber es gibt trotzdem, je nach Studie, 40, manchmal 50% von Leuten, die AfD wählen oder vielleicht auch das Bündnis Sahra Wagenknecht, weil das sozusagen Anti-Establishment-Parteien sind, wo es einen generellen Frust gibt. Die Ampel macht alles falsch, die reiten uns jetzt hier irgendwie zugrunde, die bevormunden uns, wir können nicht mehr sagen, was wir wollen, es geht nur noch ums Gendern und nichts anderes, also diese übliche auch Kulturkampflitanei, die man überall hört. Und da knüpfen diese Parteien natürlich an. Das sind nicht notwendigerweise Leute, die völlig stark sich sozusagen auf so eine Art von rechtsradikale oder neofaschistische Programmatik einlassen würden, aber trotzdem durchaus Ressentiment getrieben sind, möglicherweise auch so eine autoritäre Orientierung haben. Und das gibt's im Westen natürlich auch. Aber im Osten sind die leichter aktivierbar, weil ich auch glaube, dass sowohl durch die DDR-Erfahrung, aber auch durch die 90er Jahre gibt es eben auch eine persönliche Lebensgeschichte, wo auch sich bestimmter Frust angesammelt hat. Ne? Also auch der Wiedervereinigungsprozess selbst ist sicherlich entscheidend dafür, dass Leute sagen, ich bin ins Unrecht gesetzt worden, meine Lebensleistung wäre nicht anerkannt. Und dann gibt es sowas wie so eine emotionalisierte Buchführung der Leute. Ne? Also was immer kommt, lässt sich relativ leicht antriggern. Und dann springen die überall auf, wenn man sich dann mit Leuten auf Demonstrationen unterhält, ist wirklich verblüffend, was für ein Sammelsurium auch von Beschwerdeführung es da gibt, ne? Also von der Klage über den öffentlichen rechtlichen Rundfunk bis hin, dass man seinen Ofen nicht mehr zu Hause benutzen kann, aber auch Lehrermangel. Also es ist wirklich relativ breit, dass die Leute irgendwie das Gefühl haben, ja, das Staatswesen und auch die dazugehörigen Parteien funktionieren nicht so, wie wir das wollen. Und deswegen müssen wir jetzt hier ein großes Lamento anstellen.
Ich habe vor einigen Wochen mit der Schriftstellerin Julie C., Westdeutsche, die aber ja seit vielen Jahren in Brandenburg auf dem Land zu Hause ist, gesprochen. Sie beschrieb die Stimmung als etwas derart, dass, wenn sozusagen die Politik schon nicht liefert, sie doch bitte die Leute wenigstens in Ruhe lassen solle. Und dass das sozusagen ein gestörtes Gefühl sei.
Ja, es gibt so eine Grundgereiztheit, ne? Also das ist ja oft, auch wenn man jetzt mit internationalen Leuten, die nach Ostdeutschland fahren, dann sagen die immer, Mensch, es ist doch alles so schön, so tolle Landschaft und so schlecht geht es den Leuten noch gar nicht mehr und die Städte sehen so schön aus. Aber trotzdem gibt es so eine mürrische Stimmung, so eine Unmutskultur. Und was weiß man jetzt auch aus der Forschung zu Ressentiments? Ressentiments sind eigentlich ja fast körperlich, ne? Also die prägen sich ein. Das sind eigentlich unaufgelöste Frusterfahrungen, die immer wieder gekäut werden und sich dann auch im Prinzip vertiefen. Und dazu kommt, muss man auch sagen, für Ostdeutschland starke demografische Veränderung. Es ist eben eine Schrumpfgesellschaft, die ostdeutsche Teilgesellschaft, viel Abwanderung vor der DDR-Gründung, während der DDR-Zeit durch die Ausreisebewegung und danach natürlich nochmal massiv. Und sind eben auch sehr bestimmte Leute gegangen, viele junge Leute, viele gut qualifizierte,
junge
auch
Frauen.
Offene Leute, viele Frauen sind gegangen. Und das Schrumpfen hält ja an. Wir hatten jetzt von 2017 bis vorletztes Jahr im Prinzip einen leichten Wanderungsgewinn in Ostdeutschland. Wenn man sich den anguckt, dann bezieht er sich eigentlich nur auf die schon bekannten Großstädte, Leipzig oder Rostock oder Dresden, die Menschen anziehen konnten. Aber die ganzen Mittel- und Kleinstädte, der ländliche Raum hat verloren. Und schrumpfende Gesellschaften sind häufig sehr ängstliche Gesellschaften. Das sind häufig Gesellschaften mit Festhaltementalitäten. Die wollen sich nicht so stark verändern. Die werden kleiner und die bräuchten eigentlich viel Zuwanderung, müssten auch sehr offen sein für Zuwanderer. Aber sie schließen sich eigentlich ab. Und eine abgeschlossene Gesellschaft ist auch nicht attraktiv für Zuwanderer, ne? Also wer eine junge Familie gründen will, der will gern irgendwie ein lebenswertes, vitales Umfeld hinein. In keine Gesellschaft, die irgendwie nur festhält und sich eng und klein macht. Und das ist so eine demografische Situation, die finden wir aber auch in anderen Ländern, in Bulgarien, in Rumänien. Da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass man immer sieht, wenn Gesellschaften so kleiner werden und die Leute das Gefühl haben, wir werden eigentlich immer weniger, wir dezimieren uns ein bisschen und unsere Talente gehen weg, dass sie eigentlich das machen, was kontraproduktiv ist. Produktiv ist. Das heißt, sie werden noch enger, anstatt offener zu werden. Und das weiß man jetzt aus Thüringen, auch aus Studien, dass man eben sieht, in einigen Jahren werden wir 100 Arbeitsmarktaustritte haben durch Verrentung und nur 50 Leute, die neu reinkommen. Das heißt, es ist nicht nur die Unternehmen haben sich jetzt dazu geäußert, ne, dass sie ihm sagen, das ist so problematisch, aber natürlich auch die Infrastrukturen können nicht aufrechterhalten werden. Wenn sie nur noch die Hälfte der Bevölkerung haben, dann wird auch das Schwimmbad schließen, auch das letzte Postamt, vielleicht auch die Bahnverbindung. Das heißt, es ist eigentlich eine Negativspirale, die sich daraus ergibt.
Es ist das große Thema auch des noch amtierenden Ministerpräsidenten von Thüringen, Bodo Ramelow, der immer wieder auf genau diesen Zusammenhang hinweist. Wir sind am Vorabend dieser Wahl. Anfang der Woche zeichnen wir das Gespräch auf. Am Samstag hören Sie es im Radio oder auch im Podcast. Thüringen beispielsweise ist ja ein Land, wo wir ja seit 2019 schon in gewisser Weise ein Demokratielabor haben. Das ist jetzt im Sinne auch Ihres Buches positiv formuliert. Viele würden auch sagen, es ist das Desaster, dass es eigentlich keine regierungsfähigen Mehrheiten mehr gibt. Und das, Steffen Mau, ist ja eine Sorge, die viele haben jetzt mit Blick auf die Wahlsonntage im September. Dass dabei etwas herauskommt, was ja möglicherweise, wenn es ganz schlimm kommt, eigentlich zu einer Unregierbarkeit führt oder aber zu Regierungskonstellationen, die letztendlich von allen Beteiligten so viel Kompromisse einfordern, wenn beispielsweise eine CDU mit dem BSW koalieren muss oder möglicherweise noch mit weiteren Partnern, dass dann langfristig sogar noch ein größerer Schaden für die Demokratie entstehen kann.
Ja, das ist ja, so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, ne? Also, dass man wirklich nicht so richtig weiß, wie man sich als politischer Akteur da verhalten kann. Wir haben ja dann eigentlich ideologisch überdehnte Koalitionen. Wenn wir sagen, wir machen jetzt Abwehrkoalitionen aller, die noch übrig bleiben, gegen die AfD. Und ich würde auch denken, dass das BSW keine Neigung hat, mit der AfD zusammenzugehen, bei allen problematischen, programmatischen Inhalten, die ich da beobachte oder auch von der Struktur her. Aber ich glaube, die bleiben doch auf dieser demokratischen Seite. Aber es wird letzten Endes dazu führen, dass wir Regierungen bekommen, die sich wechselseitig doch immer stark blockieren werden. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, es gibt keine Entscheidung irgendwie in der politischen Ebene, die diskutieren nur oder jetzt die Ampelregierung, da gibt es so viel wechselseitige Vetospielereien, dass man eigentlich zu nichts kommt, dann würden wir das auf der Länderebene nochmal wiederholen. Das hätte natürlich auch Folgen für den Bund, wenn man eben weiß, im Bundesrat ist jede Enthaltung, die dann vielleicht durch so einen Koalitionsvertrag zustande kommt, eigentlich eine Nein-Stimme. Das heißt, es könnte auch sein, dass wir an vielen Stellen zu gar keiner Entscheidungsfindung mehr kommen bei Gesetzen, die die Zustimmung des Bundesrates brauchen. Und das wäre, glaube ich, schon eine hochkomplizierte Situation, denn das würde ja eigentlich nochmal eine zusätzliche Erschöpfung oder Enttäuschung bei den Wählerinnen und Wählern mit sich bringen, die dann irgendwie die Politik beobachten und sagen, die kriegen gar nichts mehr zustande. Mhm. Wir haben unglaublich viele offene Baustellen. Wir haben unglaublich viele Probleme zu lösen. Wir brauchen auch letzten Endes eine konzertierte politische Entscheidungskultur, ne? Dass man wirklich sagt, wir gehen da jetzt ran. Wir hängen ja bei vielem hinterher, ob das jetzt die demografische Frage ist, Digitalisierung, die wirtschaftliche Entwicklung, Umbau unserer Energieversorgung. Also das gibt's ja eine ganze Latte an Fragen, die wir jetzt wirklich ganz konzentriert bearbeiten müssen. Und wenn wir das nicht schaffen, weil wir uns dann so stark verhakeln in solchen ungeliebten Koalitionen, ja, dann wird das sicherlich auch große nachteilige Wirkungen haben.
Es ist ja auch letztendlich das, was wir da gerade mit Blick auf Regierung und also auf Politikerinnen und Politiker beschreiben, eigentlich schon das Dilemma, das viele Wählerinnen und Wähler in der Wahlurne haben dürften. Also wenn man weiß, möglicherweise muss ich einmal mehr strategisch wählen, ein Mensch, der vielleicht tendenziell niemals die CDU und Michael Kretschmer wählen wollte, es dann aber letztlich doch tut, weil er weiß, im Zweifel ist es besser, die CDU liegt vorne und nicht die AfD. Es ist halt die Frage, ob das letztendlich auch demokratisch ungesund ist, wenn man ständig strategisch wählen muss.
Ja, es lässt sich wahrscheinlich nicht vollständig vermeiden und die Parteien reizen dasselbe ja ein Stück an, ne? Wenn sie dann irgendwie sagen, bitte wählt die CDU und jetzt nicht diese kleinen Parteien und damit natürlich auch riskieren, dass potenzielle Koalitionspartnerinnen und Partner oder auch demokratische Parteien in der Opposition unter die 5%-Hürde gedrückt werden. Andererseits gibt es natürlich jetzt auch irgendwie Notrettungsaktionen, dass man sagt, ihr müsst jetzt unbedingt uns wählen, weil wir hier vielleicht in Sachsen, da gibt es ja die Möglichkeit auch über ein Direktmandat noch in den Landtag zu kommen und dann vielleicht die Partei über die 5%-Hürde oder die dann auszusetzen. Das sind ja so Möglichkeiten. Aber es wird alles viel, viel komplizierter. Wir haben natürlich in den letzten Jahren immer mal, auch wenn wir international gucken, immer mal Mobilisierung der Wählerschaften gehabt gegen so eine Rechtsdrift. Ne? Also das Frankreich ist ja so ein Fall und das hat man immer wieder beobachten können. Das kann auch mal funktionieren, aber wenn das sozusagen auf Dauer gestellt wird in unsere Demokratie, dann fände ich das schon ungesund. Wir wollen ja unterschiedliche programmatische Angebote. Wir wollen auch, dass sich irgendwie eigenständig Mehrheiten bilden. Und wenn aber 30% der Wählerschaften eigentlich dann eine Partei wählen, die man nicht in der Regierung, ich jedenfalls nicht in der Regierung sehen möchte, dann glaube ich, wäre das schon problematisch. Die Regierungsbeteiligung dieser Partei wäre noch problematischer, weil wir eben wissen, dass dann auch eine Aushöhlung der demokratischen Institutionen, auch des Rechtssystems, vielleicht auch des Kulturbetriebes oder auch des hochschulischen Betriebes oder der Bildungsinstitutionen insgesamt stattfinden würde.
Wobei Sie ja vor einigen Minuten gesagt haben, sozial betrachtet kann diese Brandmauer eigentlich nicht funktionieren. Innerhalb der ostdeutschen Gesellschaft bei einem AfD-Anteil von etwa einem Drittel, der sich eben auch bemerkbar macht, natürlich in Freundschaften, in Bekanntschaften, im Kolleginnen- und Kollegenkreis. Muss das letztendlich nicht auch Auswirkungen auf den politischen Raum haben?
Ja, die Frage ist, ob man so eine Normalisierung sozusagen den Weg bereiten möchte. Im Moment haben wir ja wirklich die Situation, dass wir sagen, okay, das ist jetzt eine Partei, mit der möchte keiner zu tun haben. Das ist jetzt irgendwie das braun-blaue Schaf oder wie immer man das nennen möchte. Und das kann bis zu einer gewissen Weise natürlich auch durchaus erfolgreich sein. Ob das längerfristig so hält in der Praxis, weiß ich nicht. Wir sehen ja jetzt schon auch viel auf der kommunalen Ebene, dass Zusammenarbeiten oder zumindest indirekte Formen der Zusammenarbeit praktiziert werden. Wir haben auch Aussagen zum Beispiel des BSW, die dann sagen, ja, wenn es vernünftige Vorschläge gibt und die kommen von der AfD, dann werden wir sicherlich nicht dagegen stimmen, nur weil sie von der AfD kommen. Also da ist ja schon ein Stück weit was im Gange. Ich glaube aber, dass die politischen Akteure der demokratischen Parteien sozusagen sehr klug agieren müssen um eigentlich zu verhindern, dass sie sich wie in der Vergangenheit mit der am Nasenring durch die Manege ziehen lassen. Ne? Also vielleicht muss man dann doch sehr bessere Politik machen und sich darüber beweisen. Wir haben ja andere Fälle, wie zum Beispiel Österreich, ne, wo es dann auch eine Normalisierung der rechten Partei gibt, auch eine Professionalisierung der rechten Parteien. Wenn die erstmal in Ämter kommen und so weiter, dann ist es auch schwer, das wieder zurückzudrängen und diese Probe aufs Exempel, ob die es dann wirklich können und ob die Leute sich dann nicht abwenden, wenn das wenig erfolgreiche Politik ist, die möchte ich eigentlich nicht machen.
Ja, ich meine, das ist eigentlich das große Rätsel, dass man, wenn man sich die politische Linke anschaut, die, um es mal so zu formulieren, dass das Korrumpieren durch Macht durchaus funktioniert hat, etwas positiver formuliert, das Ankommen auch von einstigen Systemgegnern, wenn man denkt, Winfried Kretschmann als K-Gruppenmitglied, der heute ein durchaus grün-konservativer Ministerpräsident eines großen Bundeslandes ist, aber auch wenn man sich die Geschichte der PDS und der Linken anschaut, da wo sie Regierungsbeteiligung gezeigt hat, dann natürlich auch unter großer Bestrafung durch die Wählerschaft eigentlich eine sehr realpolitische Wendung weg vom Populismus betrieben hat. Auf der Rechten scheint das nicht so richtig zu funktionieren.
Ja, das ist interessant, wenn man das jetzt vergleicht, also die Grünen oder auch die Überbleibsel, Übersprengsel dann der K-Gruppen oder eben auch die SED, PDS, dann sind das eigentlich häufig Gruppierungen, die von einer sehr starken sozusagen Außenseiterposition gekommen sind und sich dann stärker in die Mitte bewegt haben und darüber auch Integrationsleistungen für ihre Anhängerschaften vollbracht haben. Und das ist durchaus zu würdigen. Ich glaube auch, dass bei aller Kritik, die ich jetzt an dieser Partei habe, dass die PDS, die Linke, auch eine ganze Menge an Ostdeutschen, die vielleicht irgendwie dem Alten hinterherhingen und irgendwie auch systemnah in der DDR unterwegs gewesen, dass sie die durchaus auch in die Demokratie geführt haben und ein Stück weit dann auch wieder normalisiert haben, ne, gezeigt haben, okay, wir können hier irgendwie auch was mitbestimmen. Bei der AfD haben wir jetzt eine Situation, dass es wirklich eine Extremisierung gibt, ne, also dass die Radikalisierung über die Zeit eigentlich zunimmt und auch die Verrohung der sozialen Konflikte. Ne? Das ist ja nicht so, dass man sagt, jetzt sind das die Spielregeln, sondern es wird ja dezidiert davon ausgegangen, dass man dieses System eigentlich zum Einsturz bringen möchte, um dann irgendwie eine Volksgemeinschaft oder eine ethnisch homogene Gesellschaft zu errichten. Das heißt, das Zurückschrauben von bestimmten liberalen Errungenschaften ist ja explizites Ziel dieser Partei. Und wenn man das beobachtet und das jetzt so ein bisschen extrapoliert aus der Vergangenheit, wie extrem sie geworden ist, die AfD, ne? Von dieser Professorenpartei, der Eurokritik bis zu dem, was Björn Höcke und sein Landesverband jetzt repräsentieren, dann muss einem schon Angst und Bange werden.
Wir sprechen mit Steffen Mau und sind weiter in der großen Suchbewegung nach dem, was da eigentlich gesellschaftlich passiert. Und Sie haben es ja auch gerade dargestellt, diesen Weg der AfD, den wir alle beobachten konnten, eben nicht in die politische Mitte, Richtung politische Mitte, sondern eher in den Extremismus. Und wir stellen fest, Wählerinnen und Wähler wählen sie deswegen möglicherweise trotzdem. Es scheint aber auf jeden Fall etwas zu sein. Und ist das auch ein Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland, was ostdeutsche Wähler weniger zu schrecken scheint?
Ja, es gibt ja eigentlich zwei AfDs. Ne? Also im Osten ist sie deutlich radikaler und wird eben auch bei zwei Landesverbänden eben als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das ist im Osten offensichtlich nicht so stark tabuisiert, weil die politische Kultur eine andere ist, weil vielleicht auch sozusagen die Berührung mit den etablierten Institutionen weniger selbstverständlich sind. Es gibt auch im Ostdeutschland einen starken sozusagen Anti-Elite-Impuls, ne? Also dieses Muster wir da oben oder die da oben und wir hier unten ist so ein ganz wichtiges, auch alltägliches Interpretationsmuster. Und wenn jetzt alle anderen Parteien sozusagen als Teil dieses Systems, das man irgendwie kritisch sieht, wo man irgendwie sagt, die sagen uns nicht mehr die Wahrheit oder wo Entscheidungen getroffen werden, die man nicht gut findet, dann springt man eben auf diese Partei und dann kauft man sich eben auch ein, dass es eben diese Art von ideologische Ausrichtung gibt. Im Westen würde ich schon sagen, da gibt es eben auch eine robustere demokratische Kultur, die sich dagegen zur Wehr setzen kann. Nicht jeder immer individuell, aber zumindest sozusagen im Hinblick auf die Strukturen, auf die zivilgesellschaftlichen Netzwerke, auch auf die Mobilisierungsmöglichkeiten gegen eine solche rechtsextreme Bewegung. Und das ist im Osten.
Wenn ich kurz dazwischen frage, ist das so eine Art demokratischer Speck, den Westdeutschland sich in den Nachkriegsjahren angefressen hat und der ja auch offenbar, also auch wenn man mal westeuropäisch vergleicht, da stabiler hält als beispielsweise in Frankreich, in den Niederlanden, in Belgien?
Ja, da gibt es irgendwie eine stärkere Immunreaktion. Das hat sicher was mit der Aufarbeitung in der Nachkriegszeit zu tun. Jetzt gibt es ja auch immer die These, dass die Ostdeutschen irgendwie eigentlich in der Diktatur fast alle Mitläufer waren und wenige Leute tatsächlich in Dissidententum. Deswegen seien sie eben Demokratie oder Diktatur geschädigt und in der Demokratie nie richtig angekommen oder hätten die Freiheit nicht verstanden. Möglicherweise ist das ein Teil der Erklärung, obwohl man diese Linie gar nicht so direkt ziehen kann. Ne? Also wenn wir jetzt mal gucken, autoritäre Einstellungen Ost und West, gibt es Unterschiede. Studienlage ist da unterschiedlich. Aber es ist nicht so klar, dass die Ostdeutschen alle jetzt autoritäre Orientierung hätten und auch gar nicht alle BSW oder AfD-Wähler und die Westdeutschen alle geläuterte Demokraten wären. Ich glaube, eine Erklärung, die sich einzig sozusagen auf diese DDR bezieht, greift viel zu kurz, ist auch wissenschaftlich, sozialwissenschaftlich gar nicht tragfähig, obwohl sie jetzt eine hohe Popularität hat, weil sie für die Westdeutschen und auch im gesamtdeutschen Diskurs so eine Entlastungsfunktion hat. Mhm. Ne? Also das sind sozusagen diejenigen, die die Demokratie nicht verstanden haben und immer noch sozusagen die Narben der Diktatur mit sich tragen. Und da waren sie angepasst und jetzt opponieren sie gegen das System. Aber so einfach ist es nicht. Doch, versucht immer mal eigene Untersuchungen dazu gemacht und da sieht man, dass es eigentlich viel, viel komplexer ist. Und ich glaube auch, wir tun nicht gut darauf, jetzt alles immer nur auf die DDR zu münzen, sondern es sind eben auch diese politischen, institutionellen auch Strukturen, die ich schon benannt habe, die da eine große Rolle spielen. Ich glaube, man muss sich immer vergegenwärtigen, wir sind jetzt 34 Jahre oder 35 Jahre von 1989.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir sind im Jahr 2024.
Ja, wir sind im Jahr 2024. Hätten wir im Jahr 1980 in der Bundesrepublik West alles immer noch auf die Jahre des Hitlerfaschismus zurückgeführt. Also die historische Entfernung ist ja jeweils gleich lang. Ja. Ne? Ja. Und da hätten wir ganz andere Faktoren für maßgeblich gehalten. Und ich glaube, wir sollten uns anstrengen, die Komplexität unserer Interpretation zu erhöhen und nicht schon wieder sozusagen in solche sehr schematischen und auch sehr einfachen, vielleicht auch eingängigen Thesen hineinzuwandern, die vielleicht alles, was jetzt passiert, in der Vergangenheit verortet und darüber vielleicht übersehen, wie es was eigentlich in der Gegenwart steckt oder auch in der jüngeren Gegenwart steckt. Und ich glaube, da steckt eine ganze Menge.
Ja. Die Frage ist ja auch, und da komme ich auf das Buch, das Sie vor dem jetzigen Vor Ungleich vereint geschrieben haben, gemeinsam mit Thomas Lux und Linus Westhäuser, Triggerpunkte, sehr viel rezipiert, sehr viel zitiert, mit der zentralen These, die Sie da aufstellen, dass die Gesellschaft eigentlich gar nicht so sehr polarisiert ist in vielen Fragen, dass es aber durchaus diejenigen gibt, die ein Interesse daran haben, Triggerpunkt eben zu drücken, also Polarisierung voranzutreiben, Polarisierungsunternehmer. Jetzt frage ich mich, es liegt ja doch jetzt einige Monate zurück, dass Sie das geschrieben haben, ob Sie mittlerweile das Gefühl haben, diejenigen, die diese Triggerpunkte drücken, die dieses Geschäft betreiben, ob die mittlerweile vielleicht doch erfolgreicher waren, als Sie das vermutet hätten, gerade wenn wir uns beispielsweise diese Umfragen anschauen.
Ja, das politische Feld ist natürlich hochdynamisch und verändert sich auch. Und wir haben ja im Prinzip schon beschrieben, über welche Mechanismen das läuft. Natürlich, wir sind nicht alle sozusagen gefestigte Demokraten und haben irgendwie eine politische Orientierung, die vollständig ausformuliert ist. Leute sind auch emotionalisiert. Wir haben extrem unruhige Zeiten. Wir haben auch viele sozusagen gesellschaftliche Situationen, die sehr schwierig zu deuten sind. Wir haben auch im Prinzip auch kein wirkliches politisches Projekt, was vielleicht große Bindungskräfte freisetzen könnte. Und unter diesen Bedingungen gerät eine Gesellschaft natürlich in Stress. Und dann haben wir Leute, die eben machen solche Angebote, irgendwie Krieg oder Frieden, Gerechtigkeit oder Gier, also so mit relativ plakativen Formulierungen. Natürlich, wir wollen alle Frieden. Wenn das Gegenteil Krieg ist, ja, dann springe ich lieber auf die Seite Frieden. Ne? Und wenn man so einen politischen Diskurs hat, der nicht in der Lage ist, Komplexität auch komplex darzustellen und auch den Leuten irgendwie zu vermitteln, dass es eben nicht so einfach ist, ne? Dass es nicht nur schwarz und weiß und gut und böse ist. Ich glaube, dann füttert man die Leute auch relativ stark an. Und natürlich hat sich das verändert, seit wir das Buch geschrieben haben und auch die Forschung dazu gemacht haben. Aber wir haben damals schon gesehen, dass es ein großes Potenzial von Leuten gibt, die über solche emotionalisierten Formen der politischen Ansprache, Affektpolitik, wie wir das nennen, sozusagen in ihren politischen Entscheidungen oder Wahlentscheidungen verändert oder beeinflusst werden können. Und das sieht man jetzt immer relativ stark. Und das ist umso stärker, je weniger die Leute im Prinzip in so einem vorpolitischen Raum und auch in einem politischen Raum gebunden sind. Ne? Und da spielen Parteien eine große Rolle, da spielen Gewerkschaften eine Rolle, da spielen Kirchen eine Rolle, da spielen Jugendorganisationen eine Rolle. Also diese ganze Breite. Politik ist nicht einfach so, dass man zur Wahlurne geht, sondern Politik ist eigentlich auch eine Form der gesellschaftlichen Organisiertheit, wo ich hineinsozialisiert werde, wo ich meine Weltverständnisse ausbilde, wo ich irgendwie ideologische und politische Überzeugungen gewinne, die auch dann eine Art von Stabilität haben. Wenn wir das nicht mehr haben, ne, wenn wir jetzt nur noch alle als Individuen im Netz unterwegs sind, Informationen da holen, irgendwie von Leuten aufpeitschen lassen, ja, dann wären wir auch eine sehr bewegliche Masse, die dann je nach Stimmungslage unterschiedlich bespielt werden kann.
Eine sehr bewegliche Masse, sehr individualisiert, aber gleichzeitig, und da bin ich jetzt wieder bei der politischen Geografie, über die wir hier halt auch sprechen, Ostdeutschland, Westdeutschland, diese Unterschiede, die sie ausmachen, diese Unterschiede, die wir bei der Europawahl auf der Wahlkarte sehen konnten, die wir jetzt wahrscheinlich an den Wahlsonntagen im September sehen, wo ich mich frage, unter diesem Gesichtspunkt der Polarisierung, könnte es uns passieren, dass wir beispielsweise ähnlich wie die USA auch wirklich geografisch feststellbar eine polarisierte Gesellschaft kriegen. So wie in den USA die Küstenregionen der Ort sind, wo die liberalen Progressiven zu Hause sind, die sich niemals in den mittleren Westen trauen würden. Dass wir in Deutschland eine Situation kriegen, wo es die urbanen Zentren gibt, westdeutsche Landstriche, die in einer bestimmten Art ticken und die dann auch beispielsweise dazu führen könnten, dass Menschen auch wirklich die Entscheidung treffen, nach Ostdeutschland, aufs Thüringer Land ist. Eichsfeld würde ich beispielsweise nie ziehen, aus politischen Gründen.
Also ob das jetzt mit den USA vergleichbar ist, weiß ich nicht. Aber sozusagen vom Trend der Entwicklung würde ich das schon sagen, dass wir eine stärkere auch Verräumlichung sozusagen der politischen Kultur haben. Das hatten wir natürlich schon immer, auch schon allein durch die föderale Struktur. Aber das ist jetzt nochmal stärker geworden. Und das hat sozusagen bezieht sich auch stärker auf so ein Stadt-Land-Gefälle. Ne? Also das ist zum Beispiel, was politische Orientierung anguckt, ist das Stadt-Land-Gefälle im Osten größer als im Westen. Also die Unterschiede zwischen Jena und den Ortschaften, die 10 Kilometer weit weg sind, sind größer als die Hannover und 10 Kilometer weit weg. Oder Leipzig oder auch Rostock. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf die ostdeutschen Universitätsstädte, die zum Teil auch sehr liberal sind und wo wir auch durchaus Erfolge der Grünen Partei oder auch der Linkspartei, auch der Sozialdemokratie finden können. Und dann diesen ganzen anderen sozusagen die Räume drumherum. Und wenn das so zutreffen würde, dann wäre das schon, glaube ich, eine sehr grundsätzliche Veränderung der Struktur des Politischen, die wir ja häufig jetzt stärker noch so im Bundeslandebene denken. Und was ich besonders bemerkenswert fand, das ist auch in jüngsten Studien gezeigt worden, dass diese Unterschiede zwischen Stadt-Land vor allen Dingen bei den jungen Leuten auftreten. Also Menschen, junge Menschen unter 30, die in ostdeutschen Universitätsstädten leben, unterscheiden sich nicht so wesentlich von Leuten, die jetzt irgendwie in Bremen oder in Heidelberg studieren. Aber sie unterscheiden sich sehr, sehr stark von ihren Gleichaltrigen, die in ländlichen Räumen, in Klein- und Mittelstädten leben. Und das heißt, man hat im Prinzip so eine ostdeutsche interne Kluft auch, die man, glaube ich, mit berücksichtigen muss.
Steffen Mau, heute zu Gast hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, der ein Buch geschrieben hat, Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Das aber nicht nur beschreiben soll, sondern auch ein kleines bisschen Perspektive aufmacht. Sie nennen das Labor der Partizipation. Also darf ich das so interpretieren? Sie machen aus dem, was jetzt medial die ganze Zeit als Not beschrieben wird, wahrscheinlich passen meine Fragen auch in diese Kategorie, ja, um Gottes Willen, was passiert da? Sie machen daraus in gewisser Weise eine Tugend und sagen, wir könnten ja bestimmte Dinge mal anders probieren, nämlich welche?
Ja, ich habe mir schon die Frage gestellt, wenn die Parteiendemokratie nicht so funktioniert wie im Westen, wenn die Mitgliederstruktur schwach ist, es auch keine parteibezogenen Milieus gibt und sich dadurch diese hohe Volatilität der Wählerschaften auch ausbildet und gleichzeitig gibt es einen enormen Frust, ne? Also wir sind nicht beteiligt, auch Entfremdungsgefühle, politische Entfremdungsgefühle sind im Osten stark verbreitet. Wie schaffen wir es eigentlich, politische Mitwirkung zu organisieren? Und jetzt würden Parteivertreter mir sagen, ja, die müssen alle in Parteien kommen. Da sage ich immer, ja, warum haben sie es denn in den letzten 30 Jahren nicht gemacht? Im Westen.
Ruprecht Polenz hat ja gerade ein Buch geschrieben, Tu was, ja, wo er unter anderem das auch vorschlägt.
Ja, ja, ich stimme da völlig mit überein. Ich wäre auch der Erste, der das gut fände. Nur haben die Parteien im Westen auch 50% ihrer Mitglieder verloren. Mhm. CDU und FDP und SPD seit Anfang der 90er Jahre. Das heißt, der Trend ist relativ klar. Osten ist da in gewisser Weise der Osten ein Vorreiter. Und da muss man sich fragen, was gibt's? Und ich habe Schlag in dem Buch im Prinzip vor, Bürgerräte zu stärken, nicht als Ersatz der Parteiendemokratie und der repräsentativen Demokratie, sondern als Erweiterung. Eigentlich sowas wie so ein Veranda-Anbau an das Haus der Demokratie, wo Leute auch Mitwirkungsinteressen geltend machen können, wo zu einzelnen politischen Themen kommunaler Art oder auch landespolitischer Art dann per Losverfahren Menschen ausgewählt werden, zusammenkommen, vielleicht 20, 30 Leute, auch sozialstrukturell sehr gemischt und versuchen, eine gute Lösung zu erarbeiten. Das gibt's auch schon beispielhaft in verschiedenen Ländern. Auch in Deutschland ist das schon ausprobiert worden. Ich habe neulich von einem kleinen Ort, Malchin, in Mecklenburg-Vorpommern gelesen. Da haben die auch einen Bürgerrat gehabt zur Energieversorgung. Es gibt einen CDU-Bürgermeister, der war ganz begeistert und hat gesagt, ich versuche das jetzt aufzunehmen und umzusetzen, weil er eben sagt, diese Bürger haben dann gleich auch eine Art von Interessenausgleich und Kompromissfindung praktiziert, die mit den Parteien oft nicht so einfach gelingt, weil sie eben parteipolitisch festgelegt sind. Ne? Also die FDP, ein FDP-Abgeordnete kann niemals für ein Tempolimit sein oder für die Abschaffung der Schuldenbremse. Und wenn man solche starken programmatischen Festlegungen hat, dann tut sich politisch natürlich auch wenig. Und da sind Bürgerräte natürlich ein Stück weit freier, sachgemäß und auch mit einer Orientierung am Kompromiss zu entscheiden.
Meinen Sie, das kann das, was Sie auch beschrieben haben, also die verschiedenen Unzufriedenheitsmuster, wirklich aufbrechen?
Ja, meine Gegenfrage würde sein, ja, was dann? Mhm. Ich habe selber jetzt sozusagen keinen riesigen Köcher von Ideen und das, was ich lese, Leute sollen in die Parteien gehen, ja, das ist natürlich alles wohlfeil, ne, weil es de facto nicht geschehen wird und die Parteien einfach die Leute auch nicht anziehen. Die Parteien selber sind ja auch dabei, neue Beteiligungsformate, Probemitgliedschaften und so etwas anzubieten, um da mehr Leute reinzubekommen. Aber wenn die Parteien sozusagen die zentralen Akteure in unserem politischen System sind, wenn sie die politische Willensbildung organisieren und sie werden selber immer schwächer und sind nicht mehr in der Lage, gesellschaftliche Konflikte hinreichend zu absorbieren und auch zu befrieden, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir unsere Demokratie reformieren und wie wir den Mitwirkungsinteressen der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden können. Und ich bin nicht für einen radikalen Umbau, sondern ich bin dafür, deswegen nenne ich das auch Labor der Partizipation, dass wir das erstmal probieren. Und der Vorteil an diesen Bürgerräten ist, wir müssen es nicht gleich flächendeckend und deutschlandweit und zu allen Problemen einführen, sondern wir können das situativ in einzelnen Kommunen. Und wenn das da funktioniert, dann kann man es auch in einer anderen machen oder vielleicht mal auf der Bundeslandebene. Das heißt, wir müssen in einen Proberaum, in eine Probesituation hineingeraten, wo wir selber sagen, die Möglichkeiten der demokratischen Selbstgestaltung und Selbstorganisation sind noch nicht ausgeschöpft. Und wir müssen gucken, was gibt's für Innovationsmöglichkeiten, wie kann man Dinge entfalten, auffächern, breiter machen, sodass mehr Leute sozusagen in den Raum des Politischen hineinkommen, aber in diesem Raum nicht nur einfach ihre Meinung kundtun, sondern auch lernen, dass man sich wechselseitig sozusagen zuhört, dass man Argumente austauscht, dass Kompromiss was Positives ist und auch zur Politik dazugehört und nicht etwas, was man sofort verdammen muss. Und da wäre meine Hoffnung, dass man in diesen Bürgerräten im Kleinen das ausprobieren kann, was im Großen oft nicht gelingt.
Steffen Mau sagt das hier heute bei uns in der Summer Edition. Wir sind am Ende der Zeit dieses Gesprächs, aber eine Frage habe ich noch. Wie werden Sie denn den Wahlabend verbringen, 18 Uhr?
Ich habe da noch gar keine Pläne so richtig gemacht. Wahrscheinlich sitze ich wie andere vorm Fernseher. Ich hatte natürlich Medienanfragen, ob ich was kommentieren will, aber ich habe mich da jetzt zurückgehalten, um jetzt nicht als Wahlforscher zu agieren. Ich bin ja der Soziologe, der sich für längerfristige soziale Prozesse interessiert.
Wir sind dann sehr gespannt auf die ruhige und besonnene Analyse, die man kennt von Steffen Mau. Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität Berlin, Autor des Buches Ungleich vereint, warum der Osten anders bleibt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und dieser Hinweis an dieser Stelle: Dieses Gespräch haben wir aufgezeichnet am 26. August 2024.